Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Weniger Blindflug in der Bildungspolitik durch mehr Wissenschaft. Das wünschte sich Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger zum Abschluss ihres Gipfels. Brauchen wir also tatsächlich mehr Forschung und wie hilft die am besten in der Praxis? Darüber reden wir hier gleich. Am Mikrofon begrüßt sie Regina Brinkmann. Hallo. Auf ihrem Bildungsgipfel hatte Gastgeberin Bettina Stark-Watzinger ja zu einer besseren Zusammenarbeit aufgerufen und dazu ein Papier mit 5 Thesen vorgestellt. Eine dieser Thesen wollen wir hier gleich aufgreifen. Sie lautet Wissenschaft statt Bauchgefühl. Und in dem Absatz darunter schreibt sie, Zitat, Bildungspolitik muss evidenzbasiert sein. Wir sind in zu vielen Bereichen im Blindflug. Zitat Ende. Ewald Terhardt ist emeritierter Professor der Erziehungswissenschaften an der Uni Münster. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Fragen der Bildungsforschung, des Lehrkräfteberufs und der Lehrkräftebildung. Herr Terhardt, mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir vor allem seit der ersten PISA-Studie ganz schön viel Bildungsforschung haben. Warum hat das unserem Bildungssystem bislang so wenig genützt?
Die Entgegensetzung von Wissenschaft und Bauchgefühl ist eine vielleicht etwas plakative Formulierung. Auch vor der PISA-Studie wussten wir schon einiges über das Bildungssystem. Und es ist nicht so, dass es ausschließlich über das Bauchgefühl gesteuert wird. Insofern muss man berücksichtigen, die wissenschaftlichen Erkenntnisse über das Bildungssystem sind in den letzten Jahrzehnten deutlich gewachsen. Sie könnten noch weiter ausgebaut werden. Vor allen Dingen wird es jetzt darauf ankommen, dass die Bildungsforschung sich im Sinne auch von angewandter Forschung versteht und die Fragen der Nutzbarkeit ihrer Erkenntnisse in den Klassenzimmern, in den Schulen, auch in den Sozialämtern stärker nach vorne bringt.
War diese Nutzbarkeit so in der Vergangenheit nicht gegeben?
Ich muss sagen, dass das schwankend war. Die Bildungsforschung ist selbst ein sehr vielgestaltiges Feld und es gibt reine Grundlagenforschung und es gibt eher anwendungsbezogene Dinge. Sie ist auch methodisch unterschiedlich ausgerichtet, eher statistisch, quantitativ, zählend und messend, aber auch qualitativ, das heißt deutend, verstehend, mit den Akteuren, den Lehrerinnen und Lehrern, Eltern sprechend und sie aufnehmend. Insgesamt muss ich sagen, ist dieser Anwendungsgesichtspunkt in der Tat, also nach dem PISA-Schock, zunächst nicht hinreichend genug beachtet worden. Man meinte, mit solchen großflächigen Untersuchungen das System steuern zu können, aber das ist letztlich nicht der Fall. Man muss näher an die Praxis heran, man muss näher an die handelnden Menschen heran. Und da, glaube ich, ist im Moment die Bildungsforschung hat das erkannt und ist da auf dem richtigen Weg.
Welche Vorbehalte gibt es denn in der Praxis, zum Beispiel in den Schulen, sage ich mal?
Ja, man muss berücksichtigen, immer wenn Systeme reformiert werden sollen, wo auch immer, gibt es Widerstand, weil die Praxis eingelebt ist, die Akteure kennen ihre Routinen, haben ihr Bauchgefühl, ich will das nochmal benutzen, und insofern gibt es immer einen gewissen Widerstand. Das wissen auch Leute aus der Wirtschaft, aus anderen Bereichen. In den Schulen ist es nun so, dass die Bildungsforschung eben sich auf Problembereiche und Problemfelder richtet. Und nicht immer wollen Schulleiter, Lehrkräfte, auch Bildungsministerien, wollen sozusagen auf diese Problembereiche immer wieder gestoßen werden. Es ist eine gewisse Abwehr. Vor allen Dingen muss man berücksichtigen, dass man als Forscher zugleich immer auch konkrete Aussagen dazu machen muss, wie man nun die Probleme bewältigen könnte. Es ist falsch, meine ich, ausschließlich Problemlisten herumzureichen, aber nicht zugleich auch Dinge anzubieten, die dabei helfen können.
Jetzt haben Sie schon die Bildungspolitik auch erwähnt, auch so ein bisschen im Abwehrmechanismus, auch weil sie Angst hat vor der Vergleichbarkeit. Also ich erinnere mich zum Beispiel ganz am Anfang der PISA-Studie gab es ja auch mal einen Ländervergleich, der wurde dann aber ziemlich schnell einkassiert.
Ja, das ist richtig. Damals PISA-E, das war der erste größere Ländervergleich. Es ist aber nicht so, dass das eingestampft wurde. Auch jetzt noch können die Länder über das IQB, das Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen in Berlin, länderspezifische Informationen bekommen. Diese Länderkonkurrenz, sagen wir mal, um die guten Leistungen, also in Bayern ist alles super und in Bremen ist alles furchtbar, diese Dinge, das steht zum Glück nicht mehr so im Vordergrund. Das ist eher zurückgetreten.
Warum zum Glück?
Ja, weil ich glaube, dass dieses Konkurrieren der Länder untereinander, dass das insgesamt das System in Deutschland nicht voranbringt. Es ist ja nicht so, dass in Bayern alles immer ununterbrochen tipptopp ist und in Bremen ununterbrochen alles schlimm. Das ist die falsche Front, wenn die Länder sich untereinander Vorwürfe machen, wer es nun richtig macht oder nicht. Das ist Teil dieses eigentümlichen föderalen Systems. Ich meine auch, dass die besonneneren Leute in den Bildungsverwaltungen der Länder diesen Länderkonkurrenzkampf nicht weiterführen. Insofern ist er auch nicht mehr so in der Presse drin. Und das finde ich richtig. Die Zusammenarbeit der Länder, auch die Zusammenarbeit mit der Länder mit dem Bund, wären ein wichtiges Thema oder wären zwei wichtige Themen, die in Zukunft anstehen. Leider haben wir aber im Moment da den Tiefpunkt der Beziehungen zwischen Bund und Ländern in Sachen Bildung erreicht.
Da sprechen Sie den aktuellen oder gerade zu Ende gegangenen Bildungsgipfel an, ne?
So ist es. Das ist wirklich von beiden Seiten benutzt worden, um den anderen vorzuführen. Und ich halte das für eine wirklich schädliche Geschichte und ich hoffe, dass man aus dieser Situation wieder herauskommt.
Sagt Ewald Terhardt, emeritierter Professor der Erziehungswissenschaften an der Uni Münster. Und das Interview mit ihm habe ich vor dieser Sendung aufgezeichnet. Eben war ja schon von Bremen die Rede, ein Bundesland, das in den Bildungsstudien oftmals zu den Schlusslichtern gehört, auch wenn in Bayern nicht immer alles top ist, wie Professor Terhardt eben ausführte. Dort in Bremen nämlich stehen in knapp 2 Monaten, also am 14. Mai, Bürgerschaftswahlen an. Seit einigen Jahren ist es schon Tradition, dass die Landeszentrale für politische Bildung kurz vor den Wahlen Schülerinnen und Schüler zu einem sogenannten Speed-Dating mit Spitzenkräften der politischen Parteien einlädt. 12 Kandidatinnen und Kandidaten waren dieses Mal dabei und stellten sich den Fragen von etwa 140 Schülerinnen und Schülern aus 5 Schulen. Diese besondere Form der politischen Bildung außerhalb des Klassenzimmers klingt dann so.
Okay, dann beginnen wir mit der ersten Runde.
Die Uhr läuft. 5 Minuten. Mehr Zeit bleibt nicht für ein schnelles Frage-Antwort-Spiel. An 12 Tischen geht es zur Sache. Lange Begrüßungen oder Vorreden sind jetzt nicht angesagt. Wiebke Winter geht auf Listenplatz 2 für die CDU ins Rennen. Die erste Frage an Sie hat es gleich in sich.
Ja, ich bin Luca und ich würde gerne wissen, wie Sie zur Cannabis-Legalisierung stehen.
Ich bin kein Fan von der Cannabis-Legalisierung. Ich glaube einfach, dass es sehr viele Probleme verursacht, gerade für jüngere Leute, weil es nachgewiesen ist, dass es halt Veränderungen im Gehirn bewirken kann. Und ich glaube, dass wir sehr viele Probleme haben mit anderen Drogen, die schon da sind.
Ein bisschen mehr hätte die 26-jährige Politikerin zum Thema Cannabis schon noch zu sagen. Grundsätzlich sind aber kurze, prägnante Antworten in diesem Format gewünscht. Die Glocke gibt nach 5 Minuten gnadenlos das Signal, fertig werden. Und dann muss auch Wiebke Winter mit dem gerade erst angeschnittenen Thema ÖPNV zügig zum Ende kommen.
Also wir stehen total dafür, dass wir ÖPNV noch mal attraktiver machen wollen. Wir wollen auch gerade, dass es für junge Leute kostenlos ist tatsächlich und dass wir danach ein 365-Euro-Ticket einführen. Und dass auch die Zuganbindung nach Bremen-Nord auf jeden Fall noch ein bisschen verbessert wird, damit alle Leute die Möglichkeit auch haben, in die Innenstadt zu kommen. Dasselbe geht für Bremerhaven. Danke, dass ihr da wart.
Das war knapp. Minimal überzogen, aber gerade so noch im Rahmen. In Gruppen ziehen die Schülerinnen und Schüler jeweils einen Tisch weiter. Auch der Chef der amtierenden rot-grün-roten Landesregierung und Spitzenkandidat der SPD, Bürgermeister Andreas Bovenschulte, bekommt jetzt eine neue Gruppe an seinen Tisch und damit auch neue Fragen. Jana Rosenbaum zum Beispiel möchte erst einmal ganz allgemein wissen.
Was sind denn so Ihre Ziele, wenn Sie jetzt weiter Bürgermeister bleiben?
Das ist natürlich eine große Frage, kurz zu beantworten. Also Sicherheit, soziale und innere, eine Gesellschaft, wo man sich gegenseitig respektiert und eine, wo wir auch den Fortschritt anpacken. Das ist schon das, was ich gut finde.
Jana besucht die 12. Jahrgangsstufe der Oberschule am Leibnizplatz in der Bremer Neustadt. Und er hätte da noch eine etwas konkretere Frage.
Was ist mit dem Klimaschutz hier in Bremen, in der Stadt? Also wie sieht das aus zum Beispiel mit Solarpflicht für Dächer?
Wir haben heute gerade ja uns geeinigt auf eine Solardachpflicht für Dächer im Senat und werden die auch beschließen. Die wird also kommen.
Klimaschutz ist natürlich mehr als nur Solaranlagen auf Hausdächern. Andreas Bovenschulte geht zum Beispiel auch auf grünen Wasserstoff für das Bremer Stahlwerk ein, das immerhin für etwa die Hälfte aller CO2-Emissionen in dem Bundesland verantwortlich ist. Aber auch für ihn gilt die 5-Minuten-Regel. Einen Amtsbonus gibt es nicht. Klar bleibt da einiges auf der Strecke. Es gäbe schon noch einiges zu fragen und zu antworten, meint Jane. Aber dieses Speed-Dating-Format, der direkte Kontakt zu den Akteuren der Landespolitik und der ungefilterte Austausch, das ist halt Demokratie, meint er.
Ich finde auf jeden Fall, dass es das richtige Format ist, weil man halt genau diese Demokratie stärken sollte. Man sollte das Verständnis für die Parteien erweitern, dass auch wirklich die Wahlbeteiligung in Bremen auch steigt. Also ich bin dieses Jahr zum ersten Mal auch am Wählen und bin auch direkt Wahlhelfer und bin auf jeden Fall dafür, dass man da mehr aufklären sollte.
Nach gut einer Stunde waren schließlich alle Gruppen aus den 5 Schulen an allen Tischen bei allen Kandidatinnen und Kandidaten. Von der Cannabis-Legalisierung über die Verkehrspolitik in Bremen, von innerer Sicherheit über Bildungspolitik bis zum Klimaschutz, die Vielfalt der angesprochenen Themen und das grundsätzliche politische Interesse der Schülerinnen und Schüler habe ihn durchaus beeindruckt, so das Fazit von Bürgermeister Andreas Bovenschulte zum Abschluss dieses Speed-Datings.
Insgesamt habe ich ein großes politisches Interesse wahrgenommen. Das ist natürlich auch mal von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich gewesen, aber dass da unpolitische, desinteressierte Schülerinnen und Schüler waren, das habe ich zu keinem Moment wahrgenommen, sondern ganz im Gegenteil, da habe ich ganz, ganz großes Interesse an einem Austausch gespürt und das hat mich auch sehr optimistisch gestimmt.
Politische Bildung mal anders. Über das Speed-Dating mit Spitzenkandidaten der Bremer Bürgerschaftswahl berichtete Dietrich Mohaupt. Wer Lücken im Lebenslauf hat, keinen Abschluss vorweisen kann oder mal im Gefängnis war, hat es oft schwer, einen Job zu finden. Unternehmen sind skeptisch, geben eher selten Menschen mit weniger geradlinigen Biografien eine Chance. Ganz anders eine Großbäckerei vor den Toren New Yorks. Seit 40 Jahren verfolgt sie das Konzept des sogenannten Open Hiring. Peter Mücke stellt es vor.
Eine Bewerbung bei der Grayston Bakery ist schnell gemacht. Man schreibt seinen Namen und eine Telefonnummer auf eine Liste und wartet im Schnitt ein halbes Jahr auf den Rückruf. Sie beurteilen dich nicht. Es gibt keine Hintergrundprüfungen, was du vorher gemacht hast oder ob du eine Ausbildung hast. Sie rufen an und dann kommt man hierher und fängt an zu arbeiten. Erst wirst du angelernt und dann kannst du nach einer Zeit aufsteigen, so wie ich. Ich habe 2015 angefangen und habe dann meine Möglichkeiten genutzt und jetzt bin ich hier. Der 32 Jahre alte Devin ist inzwischen Supervisor in der Produktion. In jedem anderen Unternehmen wäre er wohl nicht mal zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen worden, denn er ist vorbestraft. Ein Ausschlusskriterium für so ziemlich jede US-Firma. Aber nicht für die Grayston Bakery, sagt Geschäftsführer Joseph Kenner. Wir konzentrieren uns auf Menschen mit Beschäftigungshindernissen, ehemalige Inhaftierte, Alleinerziehende, Obdachlose, Menschen mit psychischen Problemen oder die kein Englisch können. 43% unserer Arbeiter sprechen Spanisch. Unser Leitbild ist, entfesselt die Kraft des menschlichen Potenzials durch integrative Beschäftigung, Person für Person. Ganz im Sinne des Gründers der Grayston Bakery, Bernie Glassman, einem Zen-Buddhisten aus Brooklyn. 1982 kam er nach Yonkers, der Stadt mit der damals höchsten Obdachlosenrate in den USA, und eröffnete hier, wenige Kilometer hinter der Stadtgrenze von New York City, ein kleines Café mit Bäckerei. 40 Jahre später ist daraus ein industrieller Großbetrieb mit 120 Mitarbeitern geworden.
This is part of our large bakery, we call it, and here is where you are making.
Das hier ist Teil unserer großen Bäckerei, wie wir es nennen. Hier werden die Brownies gebacken, die dann in Ben & Jerry's Eiscreme kommen. Die Zutaten werden gemischt und der Teig dann auf Tabletts gepumpt, die dann in einen langen Tunnelofen gehen. Anschließend kommen sie in einen Kühlturm und dann werden die Brownies in kleine Stücke zerhackt. Die Kekskrümel aus Yonkers werden verpackt und nach ganz Nordamerika und Europa geliefert, wo sie dann in der Eiscreme landen. Außerdem produziert die Grayston Bakery Brownies unterschiedlicher Geschmacksrichtungen für US-Supermarktketten und verdient damit Geld, trotz der Open Hiring genannten Art der Mitarbeiterrekrutierung. Viele Leute denken, wenn wir Open Hiring machen und keine Fragen stellen, dann muss doch Chaos in der Firma ausbrechen. Aber wir haben dieselben Probleme wie andere Unternehmen auch. Leute kommen nicht zur Arbeit, es gibt Probleme mit der Disziplin. Aber Firmen, die nach einem herkömmlichen Konzept einstellen, haben auch Probleme mit Drogenmissbrauch und mangelnder Leistung in der Belegschaft. Wir stehen vor den gleichen Herausforderungen wie andere Firmen.
Our challenges are no different than any other manufacturer.
Mit dem Unterschied, dass bei Grayston versucht wird, solche Probleme zu lösen, ohne die Mitarbeiter gleich auf die Straße zu setzen. Dazu arbeitet das Unternehmen seit einiger Zeit mit dem größten gemeinnützigen Träger für soziale Dienstleistungen im Westchester County zusammen. Das hat so vor 6-7 Jahren angefangen, als plötzlich viele Mitarbeiter nicht mehr zur Arbeit gekommen sind. Wir haben gefragt, warum. Manchmal hatten sie Probleme mit ihren Kindern oder sie hatten selbst Suchtprobleme oder sie hatten ihre Wohnung verloren und mussten im Auto schlafen. Wir versuchen dann zu unterstützen und zu helfen. Es ist eine Win-Win-Situation. Den Menschen geht es besser und wir haben gute Mitarbeiter. So wie den 50 Jahre alten John, der seit 5 Jahren in der Grayston Bakery arbeitet.
And before Grayston Bakery, I didn't have a place to live.
In der Zeit davor hatte ich keine eigene Wohnung. Ich habe bei meiner Mutter auf der Couch geschlafen. Ich hatte lange Zeit keine Arbeit, hatte schlimme Depressionen, habe den ganzen Tag nichts gemacht. Jetzt habe ich eine Wohnung und seit kurzer Zeit auch ein Auto. Ich habe jetzt meine eigene Unabhängigkeit. Undenkbar ohne das Open Hiring System, das die inzwischen gegründete Grayston Stiftung auch anderen Unternehmen versucht schmackhaft zu machen.
Sie kennen das Sprichwort, gleich und gleich gesellt sich gern, heißt es ja oft. Und tatsächlich tendieren viele wohl eher dazu, sich mit Personen zusammenzutun, die dieselbe Sprache sprechen und aus demselben Kulturkreis stammen. Das ist bei Studierenden nicht viel anders. Ein Projekt an der Chalmers-Universität im schwedischen Göteborg hat nun gezeigt, wer mit Studierenden aus anderen Kulturen zusammenarbeitet, profitiert davon. Wie? Das erfahren wir von Christine Westerhaus.
Wer im Ausland ist, sucht sich meist andere Expatriates, um sich zumindest ein bisschen wie zu Hause zu fühlen. Doch das kann es für Studierende schwierig machen, im neuen Heimatland Fuß zu fassen. Becky Baymann, die am Institut für wissenschaftliche Kommunikation und Unterricht an der Chalmers-Universität forscht, kann selbst ein Lied davon singen. Sie ist in Afrika aufgewachsen, hat dann im Mittleren Osten gelebt, um anschließend durch die Welt zu tingeln und Englisch zu unterrichten.
Wir haben beobachtet, dass die Studierenden dazu tendieren, sich nur mit Leuten aus ihrem Heimatland zusammenzutun, wenn sie Arbeitsgruppen selbst wählen können. Das bestätigt auch die Forschung. Und das ist natürlich problematisch, wenn man einen internationalen Kurs hat. Deshalb haben wir in einem Kurs den Lehrer gebeten, die Studierenden in Gruppen mit verschiedenen Nationalitäten einzuteilen. Sie haben dann jeweils zu zweit Aufgaben bekommen und zwischendurch auch die Partner gewechselt.
An dem Ingenieurkurs nahmen 64 Studierende aus 14 Ländern teil. Der Kurs fand wegen der Corona-Pandemie nur online statt. Einmal pro Woche sollten die Studierenden ihre Eindrücke in einem Tagebuch festhalten. Nach dem Kurs wurden sie außerdem zu ihren Erfahrungen befragt.
Die Ergebnisse zeigen, dass die Studierenden die Zusammenarbeit sehr positiv bewertet haben. Sie haben sich gegenseitig mit sehr viel Respekt behandelt und sind gut miteinander klargekommen. Was etwas schlechter bewertet wurde, war die gerechte Aufteilung der Arbeitsaufgaben. Aber auch dafür gab es insgesamt immerhin noch 4,5 von 5 möglichen Punkten. Es waren also sehr positive Ergebnisse.
Auch Rosa Cano Bravo aus Ecuador hat gute Erfahrungen mit dem Kurs gemacht. Ihr Lehrer hat sie mit einer Studentin aus Schweden verkuppelt. Rosa hat von ihr viele praktische Tipps bekommen. Zum Beispiel, wie man den dunklen schwedischen Winter am besten überlebt. Doch es gab auch Differenzen.
Am Anfang war es ein bisschen schockierend, weil die Schweden nur bis 5 Uhr arbeiten. Das war wirklich überraschend für mich. Ich wollte weitermachen, aber sie sagte, nein, jetzt ist es Zeit aufzuhören. Dann habe ich aber den Sinn verstanden, dass ich mich nicht nur um gute Ernährung, sondern auch um meine seelische Gesundheit kümmern muss. Nach dem Kurs habe ich dann ein paar Dinge in meinem Leben verändert.
Rosa Cano hat schnell in Schweden Fuß gefasst. Etwas, das nicht selbstverständlich ist, denn die Schweden gelten als sehr zurückhaltend.
Als ich kam, kannte ich niemanden. Aber nach 3 Wochen sprach mich jemand auf der Straße an und sagte Hallo. Und das war überraschend. Als ich in dem Kurs anfing, hat mich meine Studienpartnerin anderen Leuten vorgestellt und ich habe so Freunde gefunden. Ich glaube, das hilft sehr, um soziale Beziehungen aufzubauen und es ist besonders hilfreich, wenn man aus einem anderen Land oder einer anderen Kultur kommt.
Becky Bellmann konnte ihre Ergebnisse inzwischen in einem weiteren Kurs bestätigen. Ihr Rat an Universitätslehrende: Sie sollten die interkulturellen sozialen Netzwerke möglichst früh anstupsen.
Mein Rat ist, solche Arbeitsteams gleich zu Beginn des Studiums zu etablieren. Das ist für Lehrende der wichtigste Zeitpunkt, um die Struktur zu bilden. Erstmal ist es grundsätzlich eine gute Idee, die Studierenden schon sehr früh in Gruppen zusammenarbeiten zu lassen. Und dann natürlich, sie so einzuteilen, dass der kulturelle Hintergrund unterschiedlich ist. Denn wir haben die positiven Effekte gesehen, dass dann nicht nur ein akademischer Wissensaustausch stattfindet.
Besonders an Hochschulen mit vielen internationalen Studierenden könnten solche gemischten Teams den Einstieg in den Uni-Alltag erleichtern. Und nicht nur das. Der kulturelle Austausch kann auch für eine bessere Uni-Life-Balance sorgen.
Wer männlich und in den 80er Jahren groß geworden ist, der habe viel Falsches gelernt über Geschlechtergerechtigkeit. Das meint jedenfalls Buchautor Christian Dittloff und er ist gleich im Gespräch in Corso Kunst und Pop nach den Nachrichten. Und das war's von Campus und Karriere mit Regina Brinkmann am Mikrofon. Schön, dass Sie dabei waren.